wird gesponsert von einer Freiburger Handwerker-Innung. Warum das so ist, will ich euch jetzt ein bisschen erläutern. Vielleicht habt ihr es auf meinem Facebook-Profil gesehen. Ich war am Sonntag bei einer Handwerker-Innung eingeladen, um da ein bisschen was zum Thema Disruption und Innovation zu erzählen. Das ist natürlich eigentlich erstmal ein Bereich, der so überhaupt gar nicht in meinem Tätigkeitsfeld irgendwie ist. Handwerksbetriebe. Ich habe dann ungefähr eine halbe Stunde vorher noch den Diskussionen der Generalversammlung gelauscht und schon allein dabei war festzustellen, dass die Handwerksbetriebe quasi vor ähnlichen, wenn nicht sogar noch vor viel gravierenderen Herausforderungen stehen, als Organisationen der Sozialwirtschaft das tun. Also Themen zum Beispiel wie der Fachkräftemangel sind in dem Bereich enorm. Ja, also einfach als kleines Beispiel, ein Lehrer, wahrscheinlich der Schulleiter einer Berufsschule, der erzählt hat, wie groß die Anfangsklassen sind und wie viele von den Menschen, die da die Berufsausbildung bei denen machen, am Ende noch übrig bleiben. Also als ein Beispiel, 24 Leute haben angefangen, zum Schluss, den Abschluss haben dann noch 8 Leute gemacht, und das in einer Stadt wie Freiburg mit ungefähr 200.000 Einwohnern ist das schon eine ziemlich gravierende Geschichte in einem Jahrgang. Naja, auf jeden Fall allein die Feststellung, okay, die stehen vor ähnlichen Problemen, ja, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Automatisierung, so diesen ganzen Themen, die da mit reinkommen. Und deswegen habe ich mich eigentlich auch dazu bereit erklärt zu sagen, ja, okay, ich kann eigentlich auch da mal einen Vortrag halten, vor allen Dingen, wenn es um Disruption geht, aber der Reihe nach. Also der Vortrag hieß, wie geht Innovation, disruptives Denken und disruptive Geschäftsmodelle als Erfolgsfaktor für Handwerksbetriebe. Ich habe den Vortrag ein bisschen gegliedert. Warum Innovation in Handwerksbetrieben? Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ich habe dann über organisationale Erfolgsfaktoren gesprochen, dann über disruptive Innovation, und dann habe ich darüber gesprochen, wie sich Innovationsfähigkeit steigern lässt. Habe da 9 Thesen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit vorgestellt. Eigentlich die Thesen, die ich in meiner Masterthesis auch erarbeitet habe, wie gesagt, mit der Feststellung dabei, das trifft alles nicht nur auf Organisationen der Sozialwirtschaft zu, die haben nochmal ein bisschen speziellere Schwierigkeiten, Herausforderungen, sondern eben auch auf andere Organisationen, die vor der Frage stehen, wie reagieren sie auf eine VUCA-Welt, also eine zunehmend sich schneller verändernde, zunehmend komplexere Welt mit großen Unsicherheiten. Wie gewinnen sie Fachkräfte? Wie werden sie innovativ? Gibt es auch die Gefahr der Disruption in Handwerksbetrieben? Ja, das Gleiche könnte man auch wieder für die Sozialwirtschaft stellen. Gibt es die Gefahr der Disruption für Organisationen der Sozialwirtschaft? Kann man, glaube ich, lange darüber diskutieren. Ich will euch eigentlich heute nur die 9 Thesen vorstellen, die ich da vorgestellt habe, weil ich glaube, dass das so der größte Mehrwert sein kann, den ich dir in dem Podcast hier mitgeben kann. Kurz vorher aber noch einmal zum Thema Disruption. Was ist eigentlich Disruption? Ich habe mich da vorbereitet dazu, und es ist eigentlich relativ einfach zusammengefasst. Disruption bedeutet, dass bestehende traditionelle Geschäftsmodelle, Produkte, Technologien oder Dienstleistungen von innovativen Erneuerungen vollständig verdrängt werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Verdrängung nicht von heute auf morgen stattfindet, also nicht irgendjemand erfindet irgendwas und plötzlich ist die Branche tot, sondern eigentlich kann man als Mitglied dieser Branche, also beispielsweise als Handwerksfachbetrieb oder eben auch als Organisation der Sozialwirtschaft, relativ gut sehen, dass da etwas auf einen zukommt, ja, etwas auf einen zurollt. Aber das Innovators Dilemma dabei ist, dass man eigentlich nichts dagegen tun kann, weil die Disruptoren nicht aus den eigenen Reihen kommen können. Das ist relativ einfach erklärt. Es macht keinen Sinn, wenn man sich in der Branche bewegt, das Geschäftsmodell der Branche komplett zu zerstören. Ja, da wird man einfach den eigenen Ast absägen, auf dem man sitzt. Also sagen wir mal, relativ wenig sinnvoll, Disruption in der eigenen Branche zu betreiben. Deswegen kommen eben Disruptoren immer aus anderen Branchen, anderen Bereichen. Das kann man beispielsweise bei solchen Geschäftsmodellen wie Airbnb oder auch iTunes oder sowas ganz gut sehen. Alles Firmen, die eigentlich aus völlig anderen Branchen in das Geschäft, bei iTunes zum Beispiel in das Musikgeschäft eingebrochen sind, bei Airbnb in die Hotelbranche. Also Leute, die eigentlich vorher überhaupt gar nichts mit der Branche selber zu tun hatten, brechen auf einmal in andere Geschäftsmodelle ein und verdrängen diese Geschäftsmodelle oder auch die Produkte und Dienstleistungen dabei. Es gibt ganz spannende Zitate dazu. Ich habe ein Zitat von Hans-Peter Kohn, das ist war der Vorstandschef von Leica, der im Jahr 2004 beispielsweise den Satz gesagt hat: Die Digitaltechnik ist nur ein Intermezzo. In spätestens 20 Jahren werden wir sicher mit anderen Technologien als heute fotografieren. Aber den Film wird es dann immer noch geben. Ja, das hat der Hans-Peter Kohn 2004 gesagt und man kann ihm das eigentlich gar nicht verübeln, weil der hätte nicht sagen können, das, was wir bisher irgendwie die letzten, weiß nicht wie alt Leica ist, aber die letzten 30, 40 Jahre gemacht haben, ist jetzt hinfällig, jetzt machen wir komplett auf Digitaltechnik. Deswegen blieb ihm eigentlich gar nichts anderes übrig, als zu sagen, dass es den Film auch weiterhin geben wird, auch noch 2024, also spätestens in 20 Jahren, so von dem er da geredet hat. Den Film gibt es jetzt natürlich noch immer, allerdings nur für irgendwelche echten Liebhaber, die halt wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen Film gekauft hat oder wann er den letzten gekauft hat, die sind richtig teuer geworden. Also disruptive Innovationen sind nicht beeinflussbar aus der eigenen Branche heraus und können damit auch nicht als Erfolgsfaktor für Organisationen definiert werden, weil Erfolgsfaktoren eigentlich immer beeinflussbar sind. Erfolgsfaktoren oder organisationale Erfolgsfaktoren sind sowas wie das Personal oder die Art und Weise der Führung oder die Struktur der Organisation. Ein Erfolgsfaktor ist aber eben auch noch die Innovationsfähigkeit. Dazu wieder ein Zitat, diesmal von Professor Hackel, der im Jahr 2017 das Buch New Work geschrieben hat. Zu diesem Buch New Work, ich lese euch mal den kompletten Titel vor: New Work auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt, Management, Impulse, Praxisbeispiele, Studien. Habe ich schon eine eigene Rezension geschrieben auf SocialNet. Die verlinke ich natürlich hier in den Shownotes, da könnt ihr mal nachgucken. Auf jeden Fall sagt dieser Benedikt Hackel, jetzt kommt das Zitat: In einer Wirtschafts- und Arbeitswelt, in der Veränderungen disruptiv und unvorhersehbar sind, werden Schnelligkeit, Agilität und Innovationsfähigkeit zu erfolgskritischen Kernkompetenzen von Unternehmen. Wie gesagt, das Ganze kann man jetzt irgendwie auf Handwerksbetriebe beziehen. Man kann das natürlich auch wunderbar auf die Sozialwirtschaft beziehen mit der Frage dahinter, wie innovationsfähig ist die Sozialwirtschaft? Ja, also was heißt Innovationsfähigkeit in dem Bereich? Dazu lohnt es sich natürlich erstmal noch darauf zu gucken, was ist Innovation denn eigentlich? Auch dazu, wie gesagt, habe ich meine Masterthesis geschrieben und da eine Definition erarbeitet. Und da habe ich Innovation definiert, also weil es gibt ganz viele Definitionen von Innovation. Und Innovation wird eigentlich eher als so ein Buzzword gebraucht. Also meine Definition von Innovation ist, Innovation ist die zielgerichtete Durchsetzung von neuen Produkten, Dienstleistungen, wirtschaftlichen, organisationsstrukturellen und prozessualen sowie sozialen Problemlösungen, die darauf ausgerichtet sind, die Organisationsziele auf eine neuartige Weise zu erreichen. Das Spannende dabei ist, dass die Unternehmensziele eben die gleichen bleiben. Also im Handwerk, bei einem Handwerksbetrieb bleibt das Ziel der Organisation erstmal das gleiche, genauso wie in Organisationen der Sozialwirtschaft, im Gegensatz zu Disruption, wo es völlig andere Organisationsziele oder Unternehmensziele gibt, die erreicht werden sollen. Innovationsfähigkeit ist dann natürlich die Fähigkeit von Organisationen, zielgerichtet neue Produkte, Dienstleistungen, wirtschaftliche, organisationsstrukturelle und prozessuale sowie soziale Problemlösungen zu realisieren, die darauf ausgerichtet sind, die Unternehmensziele auf eine neuartige Weise zu erreichen. Ist ja relativ logisch. Also die Fähigkeit, Innovationen zu ermöglichen oder zu realisieren. Spannend dabei ist, dass Innovation, wenn man das Zitat betrachtet, einmal interne Innovation bedeuten kann, also Strukturen und Prozesse innerhalb der Organisation, und externe Innovationen, also Produkte und Dienstleistungen, die man nach außen verkauft. Dazu ein Zitat von Thomas W. Malone vom MIT. Allerdings auf Deutsch übersetzt, also hier das Zitat: Einige der wichtigsten Innovationen entstehen nicht durch neue Technologien oder eben Produkte oder Dienstleistungen, sondern durch andere Arten zusammenzuarbeiten und Arbeit zu organisieren. Ich lege dir in die Shownotes auch den Link zu diesem Thomas W. Malone vom MIT. Ganz spannender Mensch, der sich eben auch viel mit Innovation und Organisationsgestaltung befasst hat. Jetzt aber, Innovationsfähigkeit hatten wir schon. Innovation versus disruptive Innovation ist eigentlich auch relativ klar. Also Innovation bedeutet die Erneuerung oder das neue Produkt, aber eben bei gleichbleibenden Unternehmenszielen, wohingegen disruptive Innovationen die Zerstörung des bestehenden Geschäftsmodells bedeuten. Was sind meine neuen Thesen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit? Dazu ist es erstmal wichtig, aus meiner Perspektive, wie gesagt, wie bin ich vorgegangen dabei? Ich habe das St. Galler Management Modell als Grundlage für die Frage, wie ist eine Organisation strukturiert, welche Teile gibt es überhaupt davon, was ist zu beachten, herangezogen als sozusagen Ordnungsrahmen für meine Masterthesis. Und das hat verschiedene Gründe, vor allen Dingen den, dass das St. Galler Management Modell ein systemisch orientiertes Management Modell ist. So gibt es außen den Bereich der Umwelt, dann gibt es die Stakeholder, dann gibt es die die Anspruchsgruppen sind die Stakeholder, es gibt dann die Managementprozesse, Geschäftsprozesse, die Unterstützungsprozesse, und in einer Veröffentlichung von einem Herrn Lambers, der noch die Vernetzungsprozesse spezifisch für Organisationen der Sozialwirtschaft hinzufügt. Bei diesen Vernetzungsprozessen bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil die sind eigentlich auch relevant für alle anderen Organisationen. Dann gibt es noch den Aufbau der Organisation, also Organisationsstrategie, die Struktur der Organisation und die Kultur der Organisation. Und dann gibt es den Bereich der Weiterentwicklung. Das ist einmal Innovation als Erschaffung von Neuem, also das, was ich eben schon mal definiert habe, und den Bereich der Optimierung, also eigentlich das, was sowas wie organisationales Lernen betrifft. Also wie entwickelt sich die Organisation weiter, wie optimiert die Organisation ihre Arbeitsprozesse und Produkte und Dienstleistungen. Wie gesagt, dieses St. Galler Management Modell liegt hinter meinen Überlegungen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit. Meine erste These lautet: Organisationen, damit auch Organisationen der Sozialwirtschaft, müssen als komplexe soziale Systeme verstanden werden. Das hat den Hintergrund, oder diese erste These hat den Hintergrund, dass es erstmal zu verstehen ist, dass Organisationen nicht wie so ein Baukastensystem funktionieren oder wie eine Maschine funktionieren. Wenn ich hier ein Teil rausnehme und da ein neues Teil reinsetze, dann funktioniert das nicht genauso wie vorher, sondern sie sind eben komplex. Und es sind soziale Systeme, also sind einfach Menschen mit involviert, mit beteiligt. Das führt dazu, dass zur Steigerung der Innovationsfähigkeit erstmal von dieser Haltung, vor allen Dingen von Seiten der Führungskräfte, von dieser Haltung abgewichen werden muss, zu sagen, ich kann diese Organisation steuern. Ja, es geht dabei dann eher um die Steuerbarkeit des Unsteuerbaren. Ja, ich glaube, Professor Grunwald von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hat das mal so bezeichnet. Das führt im Endeffekt dazu, dass zur Steigerung der Innovationsfähigkeit die Selbstorganisationsfähigkeit oder die selbstorganisierten Prozesse und Abläufe gesteigert werden sollten. Da komme ich aber gleich auch nochmal dazu. Die zweite These, das ist ein ziemlich langer Satz, den ich jetzt vorlese, heißt: Organisationen, auch Organisationen der Sozialwirtschaft, müssen die Kommunikationen mit den für sie relevanten Umweltsphären ebenso wie mit ihren internen und externen Anspruchsgruppen so gestalten, dass irritationsrelevante Informationen nutzbar gemacht werden können. Das ist eigentlich relativ einfach, da muss man sich immer nur irgendwie Facebook vorstellen. Die Frage, müssen Organisationen der Sozialwirtschaft auf diesen ganzen sozialen Netzwerken rumdödeln? In meinen Augen ja, wenn sie innovationsfähiger werden wollen und wenn sie Facebook tatsächlich professionell oder eben diese sozialen Netzwerke professionell nutzen und nicht permanent nur Katzenvideos anschauen. Ja, wenn irgendwelche irritationsrelevanten Informationen über externe Kanäle auf die Organisation einströmen, also dieses Informationsrauschen, was da ist, so dass man das so filtert, dass irritationsrelevante Informationen nutzbar gemacht werden können. Dadurch steigert sich die Innovationsfähigkeit. Die dritte These heißt, Organisationen der Sozialwirtschaft müssen ihren Finanzierungsmix so ausgestalten, dass Slack-Resources und Anreize für innovationsorientierte Mitarbeiter und Teams bereitgestellt werden können. Das heißt wiederum auch relativ einfach, es muss irgendwie die Möglichkeit geben, dass wenn jemand eine gute Idee hat oder ein Team eine gute Idee hat, diesen Menschen Freiheiten, Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, diese Idee auch weiter zu verfolgen. Also beispielsweise in die Auslagerung dieser Mitarbeiter für eine Zeit in zum Beispiel Coworking Spaces, damit diese Mitarbeiter in inspirierenden Umgebungen an der Idee weiterarbeiten können, macht Sinn, ja, zur Steigerung der Innovationsfähigkeit. Dafür muss aber irgendwo, müssen Ressourcen vorgehalten werden. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, bei uns ist aber doch überhaupt gar kein Geld da, das können wir doch überhaupt gar nicht finanzieren. In meinen Augen kann man das schon. Ich kenne beispielsweise einen Caritas-Verband, der einen extra Innovationsfonds zum Beispiel auslotet, der für eben solche innovativen Projekte ausgeschüttet wird. Ist natürlich nicht besonders hoch, aber wenn es einfach nur ein paar tausend Euro sind, also 3.000-4.000 Euro oder sowas, mit denen man einfach mal irgendwie versuchen kann, was umzusetzen, ein Projekt, ein neues auf die Beine zu stellen, dann ist das schon mal als sozusagen Slack-Resource zu bezeichnen. Die vierte These heißt, Organisationen müssen bei der Ausrichtung auf Innovation darauf achten, die Organisation selbst, die Kunden oder Klienten im Fall von Sozialwirtschaft sowie weitere interne und externe Stakeholder berücksichtigen. Das heißt, sie müssen auch auf ihr eigenes Geschäftsmodell gucken, sie müssen die relevanten Stakeholder, also Interessengruppen, mit einbeziehen und sie müssen die Innovationen daraufhin untersuchen oder die neuen Ideen daraufhin untersuchen, ob sie im Fokus dieser Organisation stehen. Also als keine Ahnung, Bäckerei macht es wenig Sinn, Autos zu produzieren als sozialwirtschaftliche Organisation, die sich beispielsweise um Altenpflege kümmert. Da stellt sich die Frage, ob es strategisch Sinn macht, in der Organisation auch eben, was weiß ich, einen Kindergarten aufzumachen. Wäre vielleicht eine innovative Lösung, muss man aber eben entscheiden, auch zusammen mit den Klienten selber und den Interessengruppen der Organisation. Fünfte These: Organisationen müssen eine Innovationsstrategie als Teil der Organisationsstrategie erarbeiten. Das klingt ein bisschen verwurstelt, ist es aber eigentlich gar nicht. Es gibt eine Organisationsstrategie, die sollte es jedenfalls geben. Meistens haben die Führungskräfte auch irgend sowas im Kopf. Und darin sollte die Innovation einen Platz haben, also die Weiterentwicklung. Wenn man solche Strategiepapiere liest, dann stellt sich immer die Frage, ist Innovation tatsächlich mit drin? Oftmals wird es erwähnt, ist natürlich dann immer die Frage, wie wird das Ganze gelebt? Aber wenn es schon mal festgezurrt ist, dann ist es natürlich auch für die Mitarbeiter einfacher, darauf zu, ja, sagen wir mal, zu insistieren, zu sagen, ey, wir haben aber Innovation bei uns auch in der Organisationsstrategie verankert, also will ich, dass meine Idee oder meine Ideen, die wir hier haben, auch irgendwie weiterverfolgt werden. Der nächste Punkt, oder die nächste These heißt, Organisationen müssen ihre Strukturen so gestalten, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Das ist natürlich ein Punkt bei Organisationen der Sozialwirtschaft. Jetzt muss ich nochmal zurückspringen. Das ist natürlich noch nicht vorbei, die These. Also ich lese nochmal These Nummer 6 komplett vor. Organisationen müssen ihre Strukturen so gestalten, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Zusätzlich sind die Strukturen hinsichtlich ihrer Existenzberechtigung zu überprüfen. Das war jetzt These Nummer 6. Der erste Teil, das habe ich eben schon mal versucht zu sagen, ist relativ eindeutig. Die gesetzlichen Anforderungen müssen erfüllt werden. Das ist ja ziemlich logisch. Ja. Die Strukturen müssen dann aber überprüft werden, ob sie tatsächlich noch existieren müssen, also ob sie irgendeine Existenzberechtigung haben. Das heißt konkret, wenn man in der Organisation unterwegs ist und hört, ja, das machen wir hier schon immer so, ja, dann sind das festgezurrte, sagen wir mal, Rituale in dieser Organisation und dann bedeutet das eigentlich, dieses komische Ritual oder diese Struktur oder dieser Prozess, macht der wirklich Sinn? Also warum existiert diese Struktur? Kann man sich zum Beispiel bei Dienstreiseregelungen fragen, kann man sich bei, Krankheitsregelungen fragen, bei Arbeitszeitregelungen und so weiter, bei ganz vielen Prozessen, die irgendwie festgezurrt sind, immer die Frage zu stellen, warum sind denn diese Prozesse da? Wenn sie keinen Sinn machen, dann sollte man sie abschaffen, weil das ist eine relativ einfache Sache. Umso weniger Strukturen, umso freier und selbstorganisierter können natürlich die Mitarbeiter agieren, was dann wiederum zu einer gestiegenen oder zu einer gesteigerten Innovationsfähigkeit führt. Die nächste These heißt, Organisationen müssen Bedingungen schaffen, die die Ausbildung einer Innovationskultur ermöglichen. Das ist eigentlich der Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe. Also durch den Abbau von Strukturen, durch den Abbau von sinnlosen Prozessen wird es möglich, dass sich die Kultur verändert. Also es ist nicht möglich zu sagen, ab morgen sind wir alle mal innovativ oder ab morgen sind wir hier das total, Sozialwirtschaft 4.0 Unternehmen oder so. Das macht keinen Sinn, sondern dass diese Kulturänderung funktioniert nur, wenn Strukturen und Prozesse in den Organisationen geändert werden und dadurch ermöglicht sich dann eben eine Innovationskultur. Die nächste Regelung, damit komme ich auch fast schon zum Ende, heißt, dass Organisationen ein Innovationsmanagementsystem etablieren müssen, das alle Ebenen der Organisation umfasst, also normatives, strategisches, operatives Management, aber ebenso auch die Geschäftsunterstützungs- und Vernetzungsprozesse. Die müssen darin abgebildet sein. Das klingt jetzt ein bisschen, sagen wir mal, widersprüchlich. Auf der einen Seite rede ich von Selbstorganisation, von der Ermöglichung von Arbeit in komplexen Umgebungen, von einer volatilen, von Widersprüchen geprägten Welt. Dazu passen Managementsysteme in der Art und Weise, wie sie leider oftmals gelebt werden, eigentlich überhaupt nicht. Aber hier bedeutet Innovationsmanagementsystem eigentlich nur, dass wenn jemand eine Idee hat, muss es ein System geben in der Organisation, wie diese Idee am Leben erhalten werden kann. Ja, es kann eigentlich nicht sein, dass, was weiß ich, der dödelige Abteilungsleiter diese Idee, die man da hat, sofort wieder im Keim erstickt und sagt, das lassen wir hier, das machen wir hier nicht, das brauchen wir hier nicht, sondern da muss es ein System, Wege geben, wie diese Innovationen am Leben erhalten werden können. Als letzter Punkt, oder letzte These Nummer 9 in dem Fall. Ich habe in meiner Masterthesis 10 Thesen beschrieben. Ich nenne die 10. gleich auch noch. These Nummer 9 heißt, Organisationen müssen sich selbst in den Fokus von Innovation stellen und dabei die Komplexität von Innovation und die mit Innovationen einhergehenden Risiken einschätzen. Das bedeutet auf der einen Seite diesen Punkt, sich selber immer wieder in den Fokus von Innovation zu stellen, also zu überlegen, ist unser Geschäftsmodell noch das Richtige, gibt es alternative Geschäftsmodelle, mit denen wir unsere Unternehmensziele auch noch erreichen können. Das Nachdenken über die Organisation und auch das Nachdenken über das Führungsverhalten, also Management-Innovation. Dazu habe ich ein, zwei Wochen einen Beitrag geschrieben, den verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, sodass ihr da nochmal reingucken könnt. Also immer mal wieder sich rausnehmen, Zeit nehmen, darüber zu reden, wie funktioniert denn eigentlich unsere Organisation. Die 10. These, die ich noch in meiner Masterthesis drin hatte, die lautete, dass sich das Ausbildungssystem für soziale Arbeit, also für die Sozialwirtschaft sozusagen, verändern muss und da Innovation und innovative, Dienstleistungsentwicklung oder innovative Entwicklung von sozialen Innovationen irgendwie abbilden muss. Bisher, wenn ich da auf die Curricula von Studiengängen der sozialen Arbeit schaue, da findet sich noch relativ wenig dazu. Wie gesagt, das waren meine 10 Thesen zur Steigerung der Innovationsfähigkeit. Das Ganze klingt irgendwie ein bisschen kompliziert, ein bisschen aufwendig, ist es aber eigentlich gar nicht so wirklich. Es geht eigentlich darum, die Ideen, die die Menschen haben, wie kleine Pflänzchen zu betrachten und daraus Innovationsbäume wachsen zu lassen, die tatsächlich stabile Wurzeln kriegen und nicht von vornherein durch irgendwelche organisationalen Bedingungen, organisationalen Strukturen zerstört werden. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mit diesem Podcast anfangen. Falls du Fragen dazu hast, melde dich doch einfach entweder über den Blog oder über Twitter oder Facebook oder wie auch immer. Und das Thema Innovation, da bin ich ziemlich fest von überzeugt, wird uns auch noch weiter begleiten in der Sozialwirtschaft. Wenn man einfach schon nur den letzten Kongress der Sozialwirtschaft in Magdeburg anschaut, der sich mit dem Thema Digitalisierung befasst, der Kongress der Sozialwirtschaft von vor 2 Jahren, also 2015, der hat sich explizit mit dem Thema Innovation befasst. Also es ist einfach ein Thema, was wichtig ist, was nicht einfach greifbar ist, aber wo man in der eigenen Organisation einfach und in meinen Augen auch sehr kostengünstig Bedingungen schaffen kann, die dazu führen, dass die Innovationsfähigkeit steigt und man eben auf die sich zunehmend verändernde Arbeitswelt, zunehmend verändernde Bedingungen, zunehmend höhere Komplexität Antworten finden kann. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, keine Ahnung wann und wo du den Podcast hörst. Würde mich natürlich auch freuen, ich glaube, das sagt man so am Ende von Podcasts, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Dadurch rutscht irgendwie dieser Podcast weiter nach oben und dadurch können auch mehr Leute meine lustigen Gedanken hier sich irgendwie anhören. Also wie gesagt, falls du dazu Lust hast, teil doch einfach die Folge in deinen Netzwerken und gib's weiter. Würde mich freuen und erstmal bis dahin. Ciao, ciao.